Krebs. Der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs.
Wenn man all diese Möglichkeiten sieht, was man machen und tun kann, also das ist so eine große Aufgabe und deswegen ist mir das Verbundprojekt auch so wichtig, weil wir haben viele einzelne Verbünde schon, gerade im onkologischen, super Verbünde und jetzt wirklich die zusammenzubringen, ja, unter einem Dach zusammenzuarbeiten, in die eine Richtung zu gehen und alle mitzunehmen, damit nicht jeder immer wieder von vorne anfängt, sondern unsere Stärken zusammen, das ist meine höchste Motivation wirklich, weil ich weiß, wir können noch so viel machen und nutzen für die Patienten und Patienten, wenn wir zusammen den Weg gehen.
Die Weiterentwicklung der Krebsmedizin, die personalisierte Medizin, hängt vom Zugang und von der Vernetzung von Daten ab. Sie ermöglicht Krebspatientinnen und Patienten neue Therapieoptionen. Das Projekt PM for Onco, personalisierte Medizin für die Onkologie, hat genau das zum Ziel. Daher wird es in der Nationalen Dekade gegen Krebs gefördert.
Basis für die personalisierte Therapie sind Daten. Möglichst viele Informationen müssen zusammengeführt werden. Das sind Informationen über den jeweiligen Krebs, über die Patientinnen, den Patienten und über den aktuellen Stand der Forschung. Wie das in der Praxis funktioniert, das wollen wir uns heute hier an der Uniklinik in Freiburg ansehen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Tatort Krebs. Die Uniklinik in Freiburg ist Teil eines spannenden Projekts, das dabei helfen soll, die personalisierte Therapie in der Krebsbehandlung zu etablieren. Professor Justus Deuster ist Klinikdirektor der Hämatologie und Onkologie und Leiter des molekularen Tumorboards hier in Freiburg. Wir treffen ihn jetzt in seinem Büro. Herr Professor Deuster, was bedeutet in der Onkologie personalisierte Medizin?
In der Onkologie personalisierte Medizin bedeutet letztendlich, dass wir keine Standardbehandlung für große Gruppen von Patienten verwenden, sondern dass wir jeden Patienten individuell anschauen, schauen, was für eine Tumorerkrankung hat er, wie alt ist er, welches Geschlecht hat er, was hat er für Begleiterkrankungen auch und dann eine ganz maßgeschneiderte Therapie für den zusammenstellen.
Welche Rolle spielt das MTB, das molekulare Tumorboard?
Ja, das spielt eine große Rolle, weil früher es eben so war, es gab Spezialisten für Magenkarzinom, für Lungenkarzinom, für andere Tumorarten eben auch. Und die haben mehr oder weniger isoliert dann ihre Behandlung gemacht. Jetzt haben wir heute oder wissen wir heute, dass ein Lungentumor nicht gleich ein Lungentumor ist. Es kommt darauf an, was für Treibermutationen oder Veränderungen in dem Tumor sind. Und die können beim Lungentumor die gleichen sein wie beim Magentumor. Und dann ist dieser Magen- und dieser Lungentumor viel ähnlicher und muss ähnlicher behandelt werden als jetzt zwei Lungentumoren. Also es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, dass man weggeht von dieser Denke, ein Tumor aus einem bestimmten Organ muss man in einer gewissen Weise behandeln, sondern dass wir sagen, primär ist uns das egal, aus welchem Organ der kommt. Es geht darum, wie wird das Wachstum gesteuert? Warum ist der bösartig? Was sind die treibenden Faktoren? Und das wird im molekularen Tumorboard gemacht.
Ein molekulares Tumorboard, kurz MTB, ist eine organübergreifende, interdisziplinäre Tumorkonferenz. Das Board, das heißt die Expertenrunde, hat die Aufgabe, zusätzliche zielgerichtete Therapiemöglichkeiten für Tumorpatientinnen und Patienten aufzuzeigen, deren Behandlung nach den Standardempfehlungen bereits ausgeschöpft ist.
Da sitzen eben ganz verschiedene Experten. Da sitzt der Lungenexperte, der Magenexperte, der Hautexperte. Da sitzen auch Systembiologen, da sitzen Molekularbiologen. Und dann geht es weniger darum, ist das jetzt ein Tumor, der aus diesem oder jenem Organ kommt, sondern es geht darum, was sind die Mechanismen, die diesen Tumor bösartig machen und wie können wir dort eingreifen. Es ist unheimlich viel Diskussionsbedarf, weil die wissenschaftliche und klinische Datenlage so dynamisch ist. Da wird ja geredet über Studien, die sind vor einer Woche rausgekommen.
Wir hatten den Patienten schon vor 2 Wochen besprochen. Aufgrund dessen konnten wir bereits zielgerichtete Therapien und auch 2 Studieneinschlüsse beschließen. Wir hatten ihn jetzt noch mal vorgestellt zur Besprechung von ergänzenden IHCs. Und da können wir gerne noch mal auch über die Rationale sprechen. Wir hatten nämlich unter anderem den Folatrezeptor Alpha bei dem Sigma-Karzinom nachgefordert. Und TROP2, da hören wir jetzt die Ergebnisse erstmal.
Wie viele Fälle besprechen Sie im Jahr hier am MTB?
Also im Jahr haben wir Besprechungen etwa 800 so im Moment, aber mit steigender Tendenz. Dieses molekulare Tumorboard ist ja für Patienten, für die es keine Leitlinientherapie mehr gibt. Und dann werden die vorgestellt, dann wird diese ganze Diagnostik gemacht, in der Hoffnung eben noch eine Therapie identifizieren zu können, die bei denen noch hilft. Das Entscheidende ist, aus diesen vielen Veränderungen, die man findet, diejenigen zu suchen, die jetzt tatsächlich für den Tumor, für sein Wachstum von Bedeutung sind und die, wenn man sie blockieren würde, eben dazu führen, dass der Tumor aufhört zu wachsen.
Mich fasziniert, wie viele Daten für eine Krebserkrankung verfügbar sind und wie viel Expertise von Forschenden und Behandlern nötig ist, um diese Datenmenge zu interpretieren und davon eine individuelle Therapieempfehlung abzuleiten.
Was aus dem Sequenzierer rauskommt, sind letztendlich lange Listen mit Zahlen und Buchstaben. Ne? Das ist unmöglich, sich das anzugucken. Ja? Das würde wahnsinnig lange dauern. Und dann gibt es eben jetzt grafische Tools, die letztendlich automatisiert diese ganzen Veränderungen erfassen. Und es ist wie so ein Computerspiel. Es ist nicht nur ein Bild. Ne? Sie können rumklicken auf den Bildern, da passieren Dinge. Also Sie können dann auf die Mutation tippen und dann poppt ein Fenster auf, wo gezeigt wird, wo die Mutation überall schon gefunden worden ist. Oder auch, man sieht dann die Literatur direkt dazu, Originalpaper, wo das beschrieben worden ist. Also man kann dann letztendlich alle diese Mutationen sich auch genauer angucken und die recherchieren. Ne? Also das ist sehr hilfreich. Oder sagen wir mal, das ist eine Bedingung. Ohne das ginge das gar nicht. Ne?
Melanie Börjes ist Projektkoordinatorin von PM4 Onco. Das steht für personalisierte Medizin in der Onkologie. Es wird im Rahmen der nationalen Dekade gegen Krebs gefördert. Und wir treffen Sie jetzt hier vor Ihrem Labor im Institut für medizinische Bioinformatik und Systemmedizin hier auf dem Unigelände in Freiburg. Hallo, Frau Börjes.
Hallo, freut mich, Sie hier zu treffen.
In was für ein Labor gehen wir jetzt?
Genau, wir gehen jetzt in ein Labor, in ein sogenanntes Zellkulturlabor, wo wir im Rahmen auch des molekularen Tumorboards die Biopsien, also von den Tumoren, nutzen können, um Organoide anwachsen zu lassen und danach auch die Medikamente, die wir eventuell empfehlen können, an diesem Organoid testen zu können.
Gut, das schauen wir uns jetzt an.
Im molekularen Tumorboard haben wir vorher die Biopsie gehabt und haben sequenziert. Also wir haben eventuelle Möglichkeiten, Mutationen gefunden zu haben, wo wir eine Therapieoption, also wo wir einen Angriffspunkt haben, ein Medikament. Und jetzt ist natürlich spannend, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Organoid zu bekommen, also dass wir dann dieses Medikament auch testen können, gerade wenn man mehrere Optionen hat. Wir hatten ja auch mehrere Therapieempfehlungen oder manchmal sind wir uns nicht 100% sicher. Und wenn wir dann das Organoid haben und können da die Therapie testen, ist das natürlich wunderbar und ganz wunderbar, dass wir das in der Zeit schaffen. Also Sie müssen sich überlegen, das dauert ja auch. Sie haben die Biopsie, das Organoid muss erstmal wachsen, es muss sich erstmal stabilisieren. In der Regel sind das so 3 Wochen im Durchschnitt, ja, und dann das Medikament testen, ja. Und wenn wir das in den Zeitraum schaffen, ist das super, weil wir dann schon ein Ergebnis zum nächsten molekularen Tumorboard bringen können, ja. Jetzt geht die Zentrifuge los.
Frau Börjes ist nicht immer im Labor tätig und wenn sie nicht hier im Labor arbeitet, dann finden wir sie in ihrem Büro und dort gehen wir jetzt hin. Sie sind verantwortlich für das Vernetzungsprojekt PM4 Onco. Das vereint Forscher und Forscherinnen über Klinik- und Disziplingrenzen hinweg für einen großen Datenaustausch. Diese Daten können auch von Klinikern genutzt werden. Wie stelle ich mir diesen Datenaustausch eigentlich vor, diesen großen Verbund?
Also erstmal, dass wir wissen, worum machen wir das eigentlich? Also das Ziel von PM4 Onco für personalisierte Medizin in der Onkologie ist wirklich die Versorgung und Versorgungsforschung für unsere onkologischen Patienten und Patienten zu verbessern. Mittlerweile haben wir in Deutschland molekulare Tumorboards etabliert an den großen klinischen onkologischen Zentren. Und genau wie Sie richtig sagen, da fallen ganz viel Daten an. Und PM4Onco hat sich zur Aufgabe gesetzt, dies auf bestmöglichste Weise darzustellen. Auf der einen Seite Tools zu entwickeln, damit wir diese Daten verständlich für die Mitglieder des molekularen Tumorwatch darstellen können, aber auf der anderen Seite auch den Pool der Daten zu nutzen, um mit neuen Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, neue Prinzipien zu verstehen.
Da geht es nicht nur um die Therapie für den einzelnen Patienten, sondern sie ziehen es auf und gucken, was lerne ich von dieser Therapie für andere Patienten.
Genau, das ist ganz wichtig und das ist auch wichtig zum Verständnis für Patienten und Patientinnen, warum man eigentlich die Daten gibt, ja, weil es ist ja nicht nur für den Patienten selber wichtig, Therapieempfehlungen zu bekommen, sondern wir können natürlich von diesen Daten lernen, wenn wir alle Patienten zutun. Sie haben ja gerade auch molekularen Tumor, seltene Tumorerkrankung. Und wenn ich nur einen Patienten habe mit dieser Tumorerkrankung und mir nicht die anderen dazu hole, die auch diese seltene Erkrankung haben, können wir nicht daraus lernen. Das heißt, wir brauchen diese erweiterte Datenmenge, um auch neue Methoden anzuwenden und Neues zu finden. Also das ist ja die große Möglichkeit. Ja. Mhm. Und das Schöne ist vielleicht auch, dass wir das ja dann auch über die, wir haben ja 23 Standorte mit bei uns an Bord, die auch molekulare Tumorboards haben und wo wir auch da die Daten generieren können.
Das heißt, diese 23 Tumorboards sind vernetzt und alle speisen Daten in die große Datenpipeline.
Genau, jetzt muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn sie alle speisen ein. Mhm. An jedem Standort ist ein molekulares Tumorboard. Die Daten sind auch dezentral. Ja, das muss man einfach sagen. Die Daten werden bearbeitet, damit sie überhaupt bearbeitet werden können, damit wir diese Informationen überhaupt aus diesen Daten beziehen können, gibt PM4Onco auch mit verschiedenen Arbeitspaketen Tools an die Hand. Das heißt, wir entwickeln Tools, damit wir überhaupt spezifisch diese Daten auswerten können. Ja? Und das heißt, das sind Software, das sind Methoden, die wir entwickeln und die geben wir an alle Standorte. Das ist eine Möglichkeit, wie wir, ohne dass wir Daten austauschen, können wir unsere Tools, unsere Methodik an alle Standorte verteilen.
Was sind das für Tools?
Zum Beispiel zu der Analyse von Sequenzierungsdaten haben wir eine Pipeline entwickelt, die Miracum-Pipe, die im Rahmen der Medizininformatik-Initiative entwickelt worden ist. Und Sie müssen sich so vorstellen, dieses Tool packt man ein, das nennt man auch in einem Docker-Container. Da ist das ganze Skript drin, also Software geschrieben, ja, ein Skript und die Anleitung, wie das funktioniert und welche weiteren Datenbanken und alles, was Sie benötigen. Dieses Päckchen sozusagen.
Ein digitales Päckchen.
Und das ist so schön. Das können wir jetzt an alle Standorte versenden. Und an jedem Standort gibt es ein sogenanntes Datenintegrationszentrum. Und die Leute, die im Datenintegrationszentrum sitzen, sind in der Lage, dieses Päckchen auszupacken und diese Software zu installieren. Aber wichtig ist jetzt, dass die Daten von den einzelnen Standorten in diese Software reingespielt werden. Und dann kommt zum Beispiel bei uns bei der Analyse-Pipeline, die Miracum-Pipe, kommt dann unten zum Beispiel dieser Bericht heraus, wie welche Ergebnisse bei den Mutationen sind, wie die Mutationen annotiert sind. Und das können wir dann den Mitgliedern des molekularen Tumorboards an die Hand geben und so können sie ihren Patienten vorbereiten.
Nutzen denn nur die onkologischen Spitzenzentren diese Pipeline? Oder können auch andere beteiligt
werden? Genau, also wir haben alle onkologischen Spitzenzentren jetzt im Verbund drin. Wir haben aber auch Krankenhäuser mit drin, die kein onkologisches Spitzenzentrum sind oder beziehungsweise mit dazugehören. Wir machen unsere Software Open Access. Das heißt, das kann eigentlich sowieso jeder benutzen, weil das sollte sinnvoll sein, wenn wir für die Patientenversorgung im Sinne der Patienten denken. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass ein Verständnis, also es müssen schon Leute dann auch nutzen, die verstehen, was sie da machen. Und ganz wichtig ist, Sie brauchen ein molekulares Tumorboard, ja. Also sonst macht es ja keinen Sinn. Es hört ja nicht bei der Analyse auf, sondern ganz wichtig ist, dass wir alle Informationen im molekularen Tumorboard zusammenbringen. Also da sitzen jetzt nicht nur Kliniker der verschiedensten Disziplinen, ja, von Onkologie, Pathologie, Radiologie, Gynäkologie, sondern eben Molekularmediziner, Molekularbiologen und wir von der Bioinformatik und Systemmedizin. Und das macht eigentlich diesen schönen Twist zu sagen, jeder bringt sein Wissen hinein, um die bestmöglichste Therapie zu finden. Und deswegen sind die onkologischen Spitzenzentren an Bord alle, weil die das molekulare Tumorboard auch haben. Ja. Mhm.
Im molekularen Tumorboard, kurz MTB, das hier alle 2 Wochen stattfindet, fließen alle Informationen und Daten zusammen. Hier besprechen viele Fachdisziplinen die Fälle der Patienten und Patientinnen. Das heißt, hier kommen Onkologen, Pathologen, Bioinformatikerinnen und Fachärzte zusammen und wir sind heute dabei im molekularen Tumorboard.
Sehr schön, dann fangen wir an. Wir haben viele Patienten, insofern steigen wir gleich vorne ein. Fangen wir mit den gynäkologischen Patienten an von vorne, ne? Frau
Ja, das ist eine 67-jährige Patientin mit einem Endometriumkarzinom, Erstdiagnose 2019, inzwischen pulmonal und mediastinal metastasiert. Und da wurde versucht, für eine molekulare Diagnostik pulmonal, also wo auch der Progress ist, eine Biopsie zu entnehmen. Und da hat sich leider nur Nekrose gezeigt. Ich hatte mal geguckt in der Studie von Pembrolizumab Lenvatinib, was die PatientInnen quasi danach bekommen haben, ob die auch noch mal Immuntherapie oder irgendwas bekommen haben, sodass man da ansonsten bei der P10-Mutation sozusagen analog von neuen Daten, die am ESMO vorgestellt wurden, quasi bei Endometriumkarzinom fortgeschritten, aber in der First Line eine Kombination aus Immuncheckpoint-Blockade und PARP-Inhibition.
Okay, wunderbar. Dann gehen wir weiter zu Frau...
Eine junge 37-jährige Patientin mit NITZ neu sekundär lymphonodal metastasierten triple-negativen Mammakarzinom.
Weil die jetzt noch relativ früh ist, sozusagen im Verlauf der Erkrankung, habe ich eine spannende Studie gefunden, die sozusagen anhand der Molekulargenetik stratifiziert eine postneoadjuvante Therapie anbieten. Das wäre in Heidelberg.
Dann kommen wir erstmal die Melanome. Ich weiß nicht, David, bist du da?
Ja, gut, halt mich her. Der Patient, der seit 2019 Melanom hat und schon mehrfach Immuntherapie, zielgerichtete Therapiewechsel bekommen hat.
Nur die BRAF-Fusion, die war 2019 noch nicht im Präparat.
Die ist neu.
Genau, die ist neu. Also es gibt Veränderungen von 2019 bis jetzt 2023.
Der ist 70 Jahre, der hat das jetzt schon 4 Jahre, aber der ist immer noch fit.
Und der ist richtig fit und ich finde das erstaunlich. Der hatte zwischenzeitlich einen sehr ausgeprägten lymphatischen Progress pulmonar. Und auch in Kombination mit Strahlentherapie und Systemtherapie hat es immer wieder angesprochen.
Toll, sehr gut, super. Super gemanagt.
Dann gehen wir zu Frau.
Die Patientin hat 2 kleine Kinder und einen ausgeprägten Therapiewunsch. Hat eine ausgeschöpfte Standardtherapie, ist aktuell off-label mit Naliri. Da würden wir gerne einen Kassenantrag stellen auf Lenvatinib Pembrolizumab. Genau, für den Fall, dass sie dann unter Naliri progredient ist.
Und die Kasse, wieso hat ihr das abgelehnt?
Genau. Eigentlich? Das ist die 2. Patientin, bei der es abgelehnt wird.
Und die Begründung war?
Ausschöpfung der Leitlinien. Ja. Therapie.
Und der also MTB-Beschluss, vielleicht hilft der ja.
Eben, ich würde das noch mit dem MTB-Beschluss nochmal.
Das wäre die beste
Alternative. Ja.
Ja, 2 Stunden hier im molekularen Tumorboard sind eigentlich wie im Flug vergangen. Dutzende Fälle wurden besprochen. Seltene Befunde, für die dann die Mediziner und Medizinerinnen, die im MTB sitzen, Fachliteratur wälzen, neue Studien suchen und die dort dann vortragen. Jeder Fall wird einzeln sehr konkret und genau vorgestellt und dann wird aus Bericht und Befund ein Beschluss gefasst. Auffällig viele junge Mediziner und Medizinerinnen waren im Tumorboard anwesend. Der Austausch zwischen den Ärzten und Ärztinnen ging unglaublich schnell. Die sprachen auch recht spontan, aber irgendwie wussten sie immer, wann wer was zu sagen hat. Besonders beeindruckt hat mich, dass die älteren, die erfahrenen Ärzte und die jüngeren Medizinerinnen auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben. Da war wenig von Hierarchien zu spüren und es wurde diskutiert und man fand gemeinsam zu einem Beschluss. Erstaunt hat mich besonders, wie tief das Verständnis, was die Ärzte und Ärztinnen haben, für einen Tumor ist. Also sie können unglaublich genau schon sagen, was der Treiber des Tumors ist, wo der genetische Defekt, wo die Mutation liegt. Das ist unglaublich beeindruckend, wie viel Detailwissen es zu einem besonderen Krebs gibt. Ja, innerhalb dieser 2 Stunden, die das Tumorboard dauerte, war es auch immer mal wieder ein Kommen und Gehen. Es kamen neue Ärzte und neue Ärztinnen dazu und gingen wieder. Man merkte richtig, wie die unter Druck stehen, wie viel beschäftigt die sind und schon zum nächsten Termin wieder eilen mussten. Aber in dem Moment, in dem Tumorboard, waren die so präsent und so auf den Punkt immer informiert, was den Patient oder die Patientin angeht, dass man das Gefühl hat, da ist so ein Fall richtig gut aufgehoben. In 10 Jahren, wo sehen Sie da PM4Onco?
Also in 10 Jahren sehe ich PM4Onco dass wir einen großen Schritt gemacht haben für die Patienten und Patientinnen, dass wir an diesen Spitzenzentren es geschafft haben, die Tools so voranzubringen, dass in einer noch verständlicheren Weise die Daten erfasst werden können, sie schneller zu einer Therapieempfehlung kommen, dass wir die Daten nutzen können, um auch neue Biomarker, neue Signaturen gefunden zu haben, also wieder neue Möglichkeiten für Medikamentenentwicklung, was genutzt werden kann. Und ich hoffe und bin überzeugt, dass wir auch gerade diesen Patientenweg, diese Reise mit eingebunden haben, weil es sehr wichtig ist, wie kommt der Patient, Patientin zu Hause klar, wie geht es ihm, welche Nebenwirkungen, weil das können wir ja auch wieder mit aufnehmen und die Therapie besser abstimmen und auch als Feedback geben, was das Medikament alles an Nebenwirkungen macht. Und auch, dass wir wirklich ganz eng mit den Patienten und Patienten zusammenarbeiten, damit die auch das Verständnis haben, warum machen wir das hier eigentlich alles, ja? Und das soll auch nach außen hin. Es geht ja nicht nur um Patienten, Patienten, sondern auch Bürger. Die müssen ja auch verstehen, jeder Dritte erkrankt an Krebs. Wenn es mir gut geht, denke ich nicht daran, an Daten zu geben. Aber wenn ich krank bin, bin ich in einer ganz anderen Situation. Mir ist es auch wichtig, dass wir von Anfang an mitdenken, auch um Gesunden. Also wenn wir gesund sind, dass wir auch, wie wichtig es ist, Daten zur Verfügung zu stellen, weil wir lernen daraus unheimlich viel.
Eine Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, müssen Patienten und Patientinnen der Nutzung ihrer eigenen Daten eigentlich zustimmen? Und diese Frage möchte ich jetzt gern weitergeben an eine Patientin. Miriam von Scheibner ist Brustkrebspatientin hier an der Uniklinik in Freiburg. Frau von Scheibner, auch Sie haben, glaube ich, eingewilligt, dass Ihre Daten, also hier eingespeist werden. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, also mir ist es wichtig, dass aufgrund meiner Erkrankung vielleicht auch anderen geholfen werden kann und dass die Statistiken von individuellen, persönlichen Erkrankungen dadurch dann auch verbessert oder angewendet werden können, wie es dann bei mir auch geholfen hat.
Wie geht das dann ganz pragmatisch? Also sagt man, da macht man einfach nur ein Kreuzchen und sagt, ja, ihr dürft meine Daten benutzen.
Ja, also es wird einem schon erklärt, dass es spezielle Studien- oder Forschungsmöglichkeiten gibt und dann kann man sich dafür eben entscheiden und dann unterschreibt man auf dem Formular, kreuzt was an und unterschreibt und ich kann nur allen dazu aufrufen, da auch mitzumachen, um eben anderen für die Zukunft zu helfen.
Und Sorgen um die Sicherheit der Daten haben Sie nicht?
Nein, also ich glaube, da macht man sich in dem Moment keine Gedanken, sondern man weiß selber, man ist jung erkrankt. Man denkt so auch an die weitere Generation. Gerade ich habe zwei kleine Kinder und dann ist so der erste Gedanke auch, was passiert mit denen, was passiert mit der Zukunft. Und daher war das für mich selbstverständlich, da zuzustimmen.
Also hier sieht man jetzt ja schon mal sehr schön, da haben wir eine PIK3CA-Hotspot-Mutation.
Und noch zwei weitere, hast du gesehen, in ESR1.
Genau, ja, das passt ja auch super. Das müssen wir auf jeden Fall in die Empfehlung aufnehmen. Das können wir direkt targeten und die sind sogar pathogen.
Darf ich Sie kurz stören?
Selbstverständlich. Ja,
klar. Ich setze mich kurz zu Ihnen. Sie schauen sich hier gerade das C-Bioportal an, das eben Grundlage im molekularen Tumorboard war. Was schauen Sie sich hier gerade genau an?
Also wir schauen uns gerade die Sequenzierungsergebnisse an von einem Patienten, Patientin in dem Fall tatsächlich, die wir am Institut ausgewertet haben im Rahmen des molekularen Tumorboards und dann eben die Informationen sehr aufbereiten, sehr visuell aufbereiten, sodass eben Linda damit sehr gut und einfach arbeiten kann.
Vielleicht darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Dr. Linda Gressel. Sie sind Assistenzärztin bei Professor Deuster und Entitätenexpertin am molekularen Tumorboard. Und neben mir sitzt auch Dr. Patrick Metzger. Er ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft Molekulares Tumorboard am Institut bei Professor Börjes.
Für uns in der klinischen Praxis ist es natürlich dann immer wichtig, quasi wie kommt man von dem molekulargenetischen Befund dann zur entsprechenden zielgerichteten Therapieempfehlung. Und dabei hilft uns die Bioportal eben sehr, weil das alles kann ich hier sozusagen schon sehen.
Kann ich da auch sehen, welche Behandlung, welche Therapie vorgeschlagen wird?
Genau, also es gibt gewisse Therapieempfehlungen, die auch hier schon direkt mit angezeigt werden. Das ist auch alles farbkodiert, sodass man dann weiß, wenn hier sozusagen über dieser Zielscheibe für Target ein kleiner grüner Punkt ist, dann gibt es da tatsächlich auch Therapieimplikationen. Man sieht, welches Medikament hier zielgerichtet wirken könnte. Und es ist auch mit entsprechender wissenschaftlicher Literatur versehen, dass auch direkt auf einen Blick erkenntlich ist, sind es Daten, die quasi aus der gleichen Krebserkrankung gewonnen wurden oder sind das Daten, die vielleicht auch aus einer anderen Krebserkrankung sind, die aber in dem Kontext dann vielleicht trotzdem für die Patientin von Relevanz sein könnte. Und darum geht es ja, dass wir quasi herausfinden, was ist für diese eine Patientin, die diesen einen Tumor hat, von Relevanz. Was können wir zielgerichtet therapieren?
Das heißt, die Ärzte, die heute auch im Tumorboard waren, die können ziemlich schnell mit einem Blick sehen, was für ein Patient ist das, welche Krebsart ist es, welche Therapie wird vorgeschlagen, ist das Medikament zugelassen in Europa. Das ist also sehr schnell zu erkennen.
Absolut. Und das ist natürlich für uns eine ganz wichtige Basis, wie wir sozusagen möglichst schnell von dem reinen molekulargenetischen Befund dann zu einer auf den Patienten maßgeschneiderten Therapieempfehlung kommen können.
Es ist toll zu sehen, was die Datenvernetzung möglich macht, wie sie die Arbeit von Medizinerinnen und Medizinern unterstützt und vor allen Dingen auch vereinfacht und wie vor allem die Krebspatientinnen und Patienten davon profitieren. Wir haben hier heute einen ungeheuer spannenden Einblick gewonnen. Und mich fasziniert, wie komplex und umfassend eine Infrastruktur sein muss, um all diese Daten auf einen Blick bereitzustellen. In PM for Onco werden all diese Faktoren verbunden und miteinander vernetzt. Und an Krebserkrankten kann so eine neue Perspektive eröffnet werden. Das Projekt wird im Namen der Nationalen Dekade gegen Krebs vom Bundesforschungsministerium gefördert.
Sie hörten einen Podcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.